Krankheit und Sünde. Das ist zunächst einmal der große Deckel, unter dem alles stattfindet. Ich habe da jetzt eine Woche drüber noch weiter gearbeitet, wollte nicht einfach eine Fortsetzung von letzter Woche bringen, bin dann ins Grundsätzliche geraten und möchte also heute mal über Heilung und Sünde allgemein sprechen, bevor wir über Heilung und die verdrängte Sünde reden. Okay, Gesundheit und die verdrängte Sünde in der Seele. Versteht ihr, das ist ja eigentlich mein Thema, auf das ich schon seit einigen Wochen jetzt hinarbeite. Zunächst ein paar grundsätzliche Dinge heute. Die Juden, unsere großen älteren Brüder, die haben allen Ernstes geglaubt, dass jede Krankheit mit Sünde zu tun hat. Und zwar aufgrund folgender Schriftstelle. Ich lese euch die mal vor, die steht im 2. Mose, Kapitel 15. Israel ist soeben aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, 400 Jahre Sklaverei entronnen, ist durchs Rote Meer gezogen. Gott hat mächtige Zeichen und Wunder getan. Ihr erinnert euch, 10 Plagen für die Ägypter, 10 Befreiungstaten für die Israeliten letztendlich. Und jetzt sind sie am Schilfmeer, die Ägypter sind untergegangen. Dann haben sie gesungen, haben sich gefreut, als sie gesehen haben, wie die Streitmacht, die ihnen an den Kragen wollte, weggewaschen wird von den zurückkommenden Wassern des Schilfmeers, des Roten Meers, dieses Teils da. Und dann tanzen sie und hüpfen und springen. Vers 21. 2. Mose 15, 21. Singt dem Herrn, den hoch erhaben ist er, Ross und seine Wagen warf er ins Meer. Schau, das reimt sich sogar im Deutschen. Also da sind sie begeistert. Ne? Ja, unser Gott hat uns befreit, Armeen sind uns nachgesetzt, aber er hat uns gerettet. Weggewischt und weggewaschen hat sie eine große Flut. Yeah, und dann haben sie getanzt und gehüpft und gemacht und getan. Vers 22, das ist genau einen Vers weiter. Und Israel und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Mara heißt dasselbe wie Maria oder Miriam, heißt bitter. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Vers 24. Und das Volk murrte gegen Mose. In Vers 21 sind sie noch umhergesprungen, haben sich gefreut, weil Gott ein großer Erlöser ist. Ganze Streitmachten, ganze Weltmächte fegt er von der Karte für sie. Und jetzt sitzen sie nach drei Tagen in der Wüste, haben nichts zu trinken. Und was machen sie? Sie schauen nicht glaubensvoll auf zu dem großen Erretter, sondern sie murren gegen Mose. Was sonst? Na, gegen Gott können sie nicht murren, den können sie nicht sehen. Seinen Stellvertreter, Mose, ja, da kann man gut murren. Was sollen wir trinken? Und der Mose betet, er schreit zum Herrn, heißt es hier, das heißt, er hat intensiv gebetet. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Also wieder eine Erlösung vom Herrn. Für mich ist es symbolisch und beispielhaft. Die ganze Welt ist ungenießbar, ist bitteres Wasser. Habt ihr das schon gemerkt? Dass die Welt zum Großen, also dass irgendwas schief gelaufen ist mit der Welt. Sogar Menschen, die an alles Mögliche, nur nicht die Bibel glauben, merken, dass die Welt irgendwie nicht im Idealzustand ist. Irgendwie muss wohl ein Sündenfall stattgefunden haben, dass die Menschen so sind, wie sie sind. Ne? Hinterhältig, böse und so weiter, bis auf uns natürlich. Wir sind nur ein wenig hinterhältig und ein wenig böse, weil wir schon geheiligt sind und der Herr in uns lebt und unser Fleisch abgenommen hat und unser Geist stark geworden ist. Und jetzt schaut mal, Vers 25. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest, also Gott für Israel. Dort prüfte er, sagt mal prüfte. 3 Tage. Wie reagierst du, wenn du 3 Tage in der Wüste sitzt und nichts zu trinken hast? Murrst du dann oder lobst du? Oder schmeißt du Holz ins Wasser? Schau, die Welt ist verdorben, bitter. Und Gott zeigt Mose heißt übrigens auf Deutsch übersetzt Sohn, dass er ein Stück Holz hineinwerfen soll ins Wasser. Und dann wird dieses Wasser süß. Schau, das Holz ist ein Symbol fürs Kreuz Christi. Und der Sohn Gottes in unserem Fall wirft das Kreuz hinein in die Welt, die Botschaft vom Kreuz natürlich. Und die Welt wird gesund, die Welt wird süß. Das bittere Dreckwasser, ja, wird zu neuem Wein, der neuen Geburt. So ähnlich wie beim Wunder von Kana. Okay, nun gut. Dort prüfte er es und dort sprach er, also dort prüfte er es und er sprach, Vers 26, wenn du willig, sag mal willig, Schau, Willigkeit ist eine Disposition. Ich muss das jetzt nochmal fertig lesen. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist und seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Sag mal, ich bin der Herr, der dich heilt. Er ist nicht der Herr, der uns krank macht. Er ist der Herr, der uns heilt. Halten wir mal fest. Diese Verheißung, die haben die Israeliten natürlich mit Begeisterung angenommen. Und es war dann auch tatsächlich so, dass in seltenen Fällen, und da hat es dann meistens eine Ursache gehabt, eine ganz klare, deutlich definierte, die sind nicht mehr krank geworden. Ihre Klamotten sind nicht alt geworden. 40 Jahre lang haben die dieselben Klamotten angehabt und die sind nie durchgewetzt. Also ich habe immer wieder mal Jeans, versteht ihr? Da bücke ich mich oder gehe in die Hocke und plötzlich entweder hinten oder vorne reißt irgendwas. Und dann muss ich das Ding wegschmeißen und was Neues kaufen. Bei denen ist das nicht der Fall gewesen. So, der Herr, der hat die schon bewahrt und erhalten. Hat er gemacht. Von Kaleb heißt es, ich bin nach 40 Jahren immer noch genauso stark wie vor 40 Jahren. Wer von uns wäre gern mit 80 noch genauso fit wie mit 40? Außer mir? Na, natürlich, das wären wir gern. Und der Herr sagt hier, und wir wissen aus der Geschichte, dass sich das erfüllt hat in Israel damals in der Wüstenwanderung, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst, sag mal willig. Schau, du kannst auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören, aber unwillig. Du kannst was tun, weil du musst. Ich will die Bibel lesen. Oder du kannst es tun, weil du sagst, Herr, ich möchte dich gern besser kennenlernen. Sprich doch zu mir, Herr, ich habe nur begrenzt Zeit, ich muss noch arbeiten und essen und schlafen und Fernsehen und alle diese Dinge tun, diese absolut überlebenswichtigen. Herr, in der Zeit, in der ich jetzt mir Zeit nehme für dich, sprich doch zu mir, Herr. Ich nehme eine Stunde Zeit. Gestern eine halbe, heute denkst du, naja, Stunde ist vielleicht noch besser. Da hast du natürlich völlig recht. Und dann spricht der Herr zu dir. Wenn du willig bist, das ist eine innere Disposition, eine Willigkeit, Gott gehorchen, zu gehorchen. Gott gehorchen wollen. Wisst ihr, das ist, wenn du Kinder hast, weißt du ganz genau, von was ich rede. Deine Kinder tun manchmal, was du ihnen aufträgst, aber mit zusammengebissenen Zähnen, quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ja, ich tue das jetzt, aber nur deswegen, weil du größer und stärker bist als ich. Wenn du kleiner und schwächer wärst als ich, dann würde ich nichts von dem tun, was du von mir hier verlangst. Ha, ha, ha. Warte nochmal, bis ich 14 bin oder 15. Ihr kennt es, ich weiß es nämlich von mir, versteht ihr? Als ich klein war, sag jetzt keinem 15-Jährigen, dass ich gesagt habe, er ist klein. Okay, wir halten also mal fest, diese innere Disposition der Willigkeit, Gott geht zu gehorchen. Herr, ich will dir gehorchen, ich will mit dir gehen. Die ist bereits heilsam, die heilt bereits. Die ist bereits gut für deine Gesundheit. Wichtig, 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 wichtig. Und eben weil das hier steht und weil die das aus der Geschichte gewusst haben, dass das funktioniert, haben die Juden geglaubt, dass jede Krankheit was mit Sünde zu tun hat. Und natürlich, je größer die Krankheit, je schlimmer die Krankheit, desto größer die Sünde. Und mit Sünden will man als guter Heiliger, selbstgerechter Pharisäer nichts zu tun haben. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn du genau weißt, oh, das ist ein besonders übler Sünder, dann willst du mit ihm natürlich nichts zu tun haben, um deine eigene Heiligkeit besonders herauszustreichen. Völlig klar. Entsprechend war es so, dass die Ärmsten und die Kränksten, die Hilflosesten im ganzen Volk seiner Zeit ziemlich am Rand gedrängt waren. Versteht ihr, die hat kaum einer beachtet. Du konntest an einem Bettler, an einem blindgeborenen Bettler vorbeigehen. Du konntest sein Nachbar sein, der konnte jeden Tag an der Straße vor deinem Haus betteln und du hast noch nicht einmal gewusst, wie der überhaupt heißt. Du hast ihn nie genau angeschaut, um irgendwie in Barmherzigkeit zuteilwerden zu lassen. Du hast gedacht, naja, wenn er so leidet, muss er wohl ein Sünder gewesen sein oder seine Familie vor ihm. Ist relativ unbarmherzig. Natürlich gab es auch sehr, sehr barmherzige Juden, also versteh mich jetzt nicht falsch, okay? Ich will hier keine verkehrten Sachen erzählen. Mose hat Barmherzigkeitsgesetze auch den Israeliten gegeben. Aber grundsätzlich, ihr wisst, wie die Menschen sind, die entwickeln eine Volksfrömmigkeit. Was interessiert mich, was Mose gesagt hat? Ich strecke mir meinen Glauben selber. Und so sind die meisten Menschen halt drauf. Und dann hast du was, was nicht unbedingt dem Wort Gottes entspricht, wie zu unseren Tagen halt heute auch. Okay, wir halten es auf jeden Fall einmal fest. Die Juden haben immer gedacht, Sünde und Krankheit gehen Hand in Hand. Und hört mal, oft ist es auch ganz genau so. Oft ist es so, dass du feststellen kannst, hier tut jemand Sünde und deswegen ist er jetzt krank. Nicht immer kannst du Krankheiten eins zu eins zuordnen, so leicht wie das seinerzeit beim Schlomo Sigismund war. Freud, wir kennen den als Sigmund Freud, okay. Der hat jeden Tag massenweise Zigarren geraucht, jahrelang, bis er zum Schluss Gaumenkrebs hatte und 10, 15 Jahre lang so lang arg dran gelitten hat, bis er Selbstmord begangen hat. Also da kann man ziemlich zuordnen, okay? Dicke, fette Zigarren, über 50 Jahre, Gaumenkrebs, ja, was willst du denn? Oder wenn jemand Heroin injiziert, Heroin macht jetzt nicht so schnell abhängig, also es soll jetzt kein Vorschlag sein an irgendjemanden. Dennoch, wenn es stattfindet und du abhängig wirst von Heroin, dann kann man durchaus sagen, ja, deine dürre Spindelgestalt hier, dein fiebrig glühender Blick hat was mit den Chemikalien zu tun, die du jedes Mal, jeden dauernd so in dich hineintrichterst. Oder wenn du weiße Mäuse siehst, dann hast du keine Vision von Gott, sondern du trinkst wahrscheinlich zu viel Alkohol. Das nennt man Delirium Tremens. Also wir können das schon einigermaßen zuordnen, immer wieder. Aber es ist nicht immer so ganz so leicht. Ich habe mir gedacht, Mensch, Meier, wie kommen wir da auf einen grünen Ast, Zweig? Das erste Mal, dass Krankheit in der Bibel überhaupt vorkommt, ist im 1. Mose Kapitel 12. Und da fangen die Schwierigkeiten schon an. Es ist nämlich so, dass Gott zu Abraham und Sarah gesprochen hat, zieht aus eurer Familie heraus, aus Haran, hinab nach Kanaan. Ich will euch dieses Land geben, euch und euren Nachkommen. Und die tun es. Die ziehen runter, also nach Süden in dem Fall, kommen nach Kanaan. Damals lebten die Kanaaniter im Land. Es waren keine netten, freundlichen Menschen, sondern das waren komische Typen. Und kaum waren sie da, kam eine Hungersnot. Nicht nur 3 Tage kein Wasser, sondern Hungersnot. Was macht Abraham? Ja, er denkt sich, naja, hier ist mir zu warm und zu trocken, hier gibt es nichts zu essen. Wir ziehen weiter. Dann zieht er runter nach Ägypten. Er ist jetzt in Ägypten. Sarah ist zu dem Zeitpunkt 65 Jahre alt. Allerdings ist er mit 65, damals sind die Menschen noch älter geworden, teilweise 130, 170. Mit 65 sahst du wohl so aus und warst so körperlich so beieinander wie mit 30. Mit 30 ist man noch ziemlich gut beieinander, gib's mal zu. Mit 40 und mit 50 auch noch. Sagen wir jemanden Name? Ihr müsst doch nicht so verschämt tun, ja? Und dann tut Abraham was Eigenartiges. Er hat Angst um seinen Hals. Er sagt, Sarah, du bist schön. Wenn wir jetzt da umherziehen, dann kann es sein, dass diese gottlose Meute mich tötet, nur um an dich zu kommen, dich heiraten zu können. Die arme, dauernde Witwe. Sag doch, du bist meine Schwester. Und Sarah sagt, ja gut, Schwester, okay. Sie kommen also nach Ägypten und die Hofbeamten des Pharao entdecken sie und rühmen sie vor dem Pharao. Jetzt rühmen sie die also vor dem Pharao. Und der Pharao, der denkt sich, ja, ich kann immer noch einige brauchen für meinen Harem, überhaupt kein Problem. Lass sie doch mal kommen. Und dann kauft er die von dem Abraham sozusagen. Er kriegt Knechte, Abraham kriegt Knechte, Mägde, Gold, Silber, alles Mögliche. Also der richtet eine große, dicke, fette Brautgabe. Und Abraham verkauft seine Frau. Sagst, nein, doch. Sogar der Glaubensurvater hat so hirnverbrannte Dinge getan. Wisst ihr, das hat er sogar zweimal gemacht. Ich führe das extra an jetzt. Es ist wichtig, dass ich das zweimal sage, weil euch fliegen jetzt gleich die Socken davon. Es ist nämlich so. Einmal hat er das in Ägypten gemacht und Jahre später, als Sarah dann bereits wieder verjüngt war, ihr wisst schon, hat er das nochmal gemacht, beim Abimelech, bei den Philistern. Da hat er wieder gesagt, Sarah, Liebling, die bringen mich bestimmt um wegen dir, um dich dann als Witwe halt heiraten zu können. Sag also nicht, du bist meine Frau, sondern meine Schwester. Und da passiert genau dasselbe. Ich bin jetzt beim Abimelech, bei den Philistern. Okay, ich komme gleich wieder nach Ägypten und zum Pharao zurück. Bin noch nicht fertig. Der Abimelech nimmt diese Frau also zu sich und dann erscheint Gott ihm im Traum und sagt zu ihm, Abimelech, du bist des Todes. Herr, warum? Du hast eine verheiratete Frau genommen. Und da heißt es, Abimelech hat sich ihr noch nicht genaht, heißt es da. Abimelech hatte sich ihr noch nicht genaht. Steht extra da, ausdrücklich. Also in anderen Worten, da lief irgendwie nichts. Und Gott kommt im Traum zum Abimelech und sagt zu ihm, du bist des Todes. Warum, Herr? Ich habe doch gar nichts getan. Ich meine, Tod ist eine ziemlich akute Form von Krankheit. Sag mal Amen. Okay. Ne? Herr, warum denn? Ich habe doch nichts getan. Ja, ich weiß, dass du nichts getan hast. Ich habe auch verhindert, dass du was tust. Ne, ich will, dass du den Mann seine Frau zurückgibst, damit du nicht stirbst, du und dein Haus. Und sofort, ja, kam der Abimelech zum Abraham, kam zur Tür rein, hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, was hast du mir angetan? Haut drauf auf den Tisch und sagt, hier hast du deine Frau, nimm sie und geh. Also da lief nichts, okay? Da hat es nicht stattgefunden. Aber jetzt gehen wir mal zurück zum Pharao. Leute, haltet euch fest. Ich lese euch das mal vor, weil sonst glaubt ihr mir das nicht. Im 1. Mose Kapitel 12. Also es steht ausdrücklich bei Abimelech da, dass nichts lief, okay? Und dass Gott zu ihm kam im Traum und ihm gesagt hat, hey, wenn du die Frau nicht zurückgibst, dann passiert was, dann kommen Plagen über dich. Wenn du rumpimperst mit dieser Frau, dann kommen Plagen über dich und dein Haus. Und ich lese jetzt mal 1. Mose Kapitel 12. Vers 14. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Er bekam Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele und bestimmt auch Kamelinnen. Und jetzt Vers 17, hört mal zu, Vers 17. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen der Frau Abrahams. Da sind die Plagen nicht nur angedroht, sondern da sind die Plagen vollzogen, da sind sie gekommen. Für mich persönlich lässt es nur den Schluss zu, dass da was lief zwischen dem Pharao und dieser Frau. Seid ihr noch da? Ich habe mir gedacht, Mensch, ja, hältst du das aus? Und ich lese jetzt mal Vers 17, Vers 18. Da ließ Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Schaut, dann schickt er ihn weg. Also Abraham und Sarah, die werden von einer Militäreskorte wieder zum Rand von Kanaan geschickt und dann ist es ja los, der Pharao. Der hat diese Frau sofort zurückgegeben, um diese Plagen von sich und seinem Haus abzuwenden. Aber da sind Plagen ausgebrochen. Es ist das erste Mal, dass Krankheit stattfand in der Bibel. Plagen wegen Ehebruch. Und jetzt hört mal, das Unfassbare ist, der Pharao wusste überhaupt nicht, dass er Ehebruch begeht. Und Abraham, der seine Frau verkauft hat, und Sarah, die sind nicht geplagt worden. Versteht es jemand? Also da haben wir gedacht, Mensch, das ist ein diffiziles, ein kompliziertes Thema. Dieser Sachverhalt, der ist eigenartig. Und dann, ich bin drauf gekommen, als ich das gelesen habe, im 2. Mose Kapitel 15, was ich euch am Anfang vorgelesen habe, wo es steht, wenn ihr willig seid und gehorsam, dann werde ich keine der Plagen auf euch legen, die ich den Ägyptern aufgelegt habe. Die ersten, die in der Geschichte hier krank wurden, in der Bibel krank wurden, sind die Ägypter, und zwar aufgrund von Ehebruch. Und nicht nur Pharao, sondern sein Haus gleich mit, wegen der Sünde eines, wegen der Sünde des Oberhaupts. Also wir sehen, das hat schon was in sich hier, dieses Thema. Das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Und natürlich ist das einer der Gründe gewesen, warum die Juden geglaubt haben, dass Krankheit und Plagen immer was mit Sünden in dir oder in deiner Umgebung zu tun hatten. Jetzt sehen wir aber im Neuen Testament einen etwas anderen Sachverhalt. Wir schauen uns nur zwei Begebenheiten an, okay? Wir schauen uns nur zwei Stellen an. Und zwar einmal im Johannesevangelium, Kapitel 9. Da kommt diese Thematik zur Sprache, und zwar in aller Klarheit. Jesus wird aus dem Tempel herausgeworfen, weil er revolutionär predigt. Er behauptet, er wäre der Christus und er hätte die Wahrheit. Und ihn gäbe es schon länger als Abraham und Abraham hätte seinen Tag gesehen und was nicht alles. Und die Juden, die sagen, du hast einen Dämon, die finden seine Predigt gar nicht gut und sie schmeißen ihn zum Tempel raus. Und Jesus geht jetzt also durch die Straßen von Jerusalem. Einfach so. Er denkt sich da gar nichts dabei, dass sie ihn nicht gemocht haben, aus der letzten Gemeinde, in der er gepredigt hat, rausgeworfen haben. Und jetzt in Kapitel 9, Vers 1. Da heißt es, als er vorüberging auf einer der Straßen Jerusalems, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Merkt ihr was? Für die Jünger war völlig klar, dass einer von denen gesündigt hat. Entweder er oder seine Eltern. Also er oder jemand in seinem Umfeld, wie beim Pharao und seinem Haus, das mit Plagen geschlagen worden ist. So haben die gedacht. Und jetzt kommen sie und sagen: Herr, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Hör mal, die Jünger haben offensichtlich gedacht, dass der Mann bereits im Mutterleib irgendwie gesündigt hat. Denn er ist ja blind geboren worden. Nicht wahr? Also ihr merkt, für die Jünger war das auch ein schwieriges Thema. Und jetzt schauen wir mal an, wie Jesus mit dieser Situation umgeht. Zunächst einmal muss ich was erklären, die Übersetzung erklären hier. Von vornherein jetzt mal. In der Bibel, im Urtext, gibt es weder Punkt noch Komma noch Strich. Da heißt alles in Großbuchstaben und die Worte, die sind aneinander geschrieben, ohne Abstand. Das hat man damals deswegen gemacht, weil Papier teuer war. Das wollte man sparen. Also hat man so klein und eng wie möglich zusammengeschrieben, aber immer noch leserlich, deswegen Großbuchstaben. Aber wie gesagt, das ist alles, das ganze Neue Testament ist quasi, oder die Bücher des Neuen Testaments sind Bandwurmsätze, versteht ihr? Ohne Punkt und ohne Komma und ohne Strich. Wenn hier bei uns in Deutsch oder in Englisch oder in Spanisch Punkt, Komma und Strich drinnen sind, dann haben die Übersetzer hineingesetzt. Die sind in Wirklichkeit gar nicht da. Da kommen wir manchmal zu Übersetzungen, die verwirrend sind. Eine der Übersetzungen, die viele Leute verwirrt, die immer wieder angesprochen werden, ist Jesus am Kreuz, wo Jesus doch 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein wird, wie Jona im Bauch des Fisches. In anderen Worten, er wird in den Flammen sein, sagt das Wort Gottes ja auch in den Psalmen ganz deutlich. Jesus hat deswegen gelitten, ja, weil er wusste, was auf ihm zukommt, jenseits des Kreuzes. Und da heißt es jetzt, Jesus sagt am Kreuz zu dem anderen Verbrecher neben ihm, der zu ihm sagt: Herr, ich will in dein Reich und so. Ihr wisst, was ich meine, von was ich spreche. Jesus sagt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber du kannst es auch anders übersetzen. Du kannst sagen: Wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und schon ist das Problem gelöst, verstehst du? Und genauso ist es hier auch. Jetzt pass mal auf, ich lese folgenden Satz jetzt einmal. Herr, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern? Was macht Jesus? Er gibt uns eine Antwort. Und die Antwort, die macht einigermaßen fassungslos. Weder, Vers 3, weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt. Ja, warum ist er dann blind geboren? Und wir stellen fest, wir werden es gleich sehen, Jesus hält sich nicht mit mühseligen, unfruchtbaren Spekulationen auf. Macht er nicht. Jesus spekuliert nicht, ja, es könnte sein, dass ein alter Nazi-Opa, der in Russland war, wer weiß, was der alles gemacht hat, der hat große Schuld auf ihn gebracht und es wirkt jetzt, versteht er, als Generationenfluch, dringt es jetzt durch bis in unsere heutige Zeit. Und deswegen ist er also blind geboren. Oder irgendwie so Zeug. Ihr Lieben, die Christen, die beschäftigen sich ausgiebigst mit solchen Generationenflüchen und so weiter. Ihr wisst, manche von uns wissen ganz genau, von was ich rede. Manche sind vielleicht zu neu, ihr seid noch nicht lang genug Christen. Gott segne euch. Ihr werdet dieses Problem nie haben, aufgrund von der Predigt, die ich heute Morgen halte. Ihr werdet klarer sehen als manche unserer Zeitgenossen. Du kannst analysieren und analysieren und analysieren und analysieren, aber dabei verlierst du aus dem Auge, dass heute der Tag des Heils ist. Heute ist nicht der Tag des Gerichts, heute ist nicht der Tag des Herrn. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, an dem Gott dich einfach heilt, ohne dass du es verdienst. Heute ist der Tag, an dem du nicht für deine Sünden zur Rechenschaft gezogen wirst, sondern der Tag, an dem du Vergebung empfängst für deine Sünden. Du musst es nur wollen, du musst es nur annehmen. Heute ist der Tag des Heils. Der geht schon seit der Auferstehung ist dieser Tag des Heils jetzt schon an. Ich lese euch da mal eine Schriftstelle vor, okay? Weil das eine wunderbare Schriftstelle ist. Die will ich euch nicht vorenthalten. Wir machen gleich weiter in Johannes. Aber wir schauen mal schnell im 2. Korintherbrief. Und in Kapitel 6. Und ich lese mal, ab Vers 1. Als Mitarbeiter Gottes, ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Schau, die Gnade Gottes wird heute ausgeteilt, heutzutage, in diesen Tagen, im Gemeindezeitalter. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, sagt Paulus, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag des Heils. Es gibt in der Bibel auch den Tag des Herrn. Das ist der Tag, an dem die Sonne sich verfinstert und der Mond sich verfinstert, an dem Gericht kommt, Dunkelheit und der Zorn Gottes ausgegossen wird über die Welt. Und dann haben die Sünder nichts zu lachen. Dann wird die Sünde gerichtet. Wir werden auch alle mal vor dem Thron Christi beziehungsweise vom großen weißen Thron stehen und für unsere Taten Rechenschaft ablegen. Das ist dann der Tag des Gerichts, der Tag des Herrn, der Tag der Abrechnung. Da heißt es, die ganze Welt hat so viel Angst, dass sie am liebsten davonlaufen würden, aber es gab kein Entkommen, es gab keinen Platz. Schaut, für diesen Tag des jüngsten Gerichts, wie man ihn kennt, musst du dich jetzt vorbereiten. Und das tust du dadurch, dass du Jesus einlädst in dein Leben. Das tust du dadurch, dass du dir jetzt am Tag des Heils deine Sünden vergeben lässt. Jetzt ist der Tag des guten Willens Gottes. Sogar wenn du es versaust und verseierst, dann ist der Herr immer noch ein Erlöser für dich und er vergibt dir, was jetzt nicht heißt, dass dann alles gut wird mit dir. Wir haben es gerade schon mal rausgelesen aus dem 2. Mose Kapitel 15. Du musst die Disposition, die innere Einstellung der Willigkeit haben. Ich will Gott wirklich aufrichtigen Herzens dienen. Dann wird es gut mit dir. Okay, wenn du immer probierst, versteht er, auf dem Zaun sitzt, ein bisschen in der Welt, ein bisschen im Reich Gottes, errettet ja, aber gleichzeitig ja, Body, Rausch und Dampf, dann vermute ich, dass dein Leben nicht allzu harmonisch verlaufen wird. Das liegt einfach in der Sache begründet. Da kennt sich schon mal jemand aus. Ah, preis dem Herrn. Hilft es heute Morgen irgendjemandem? Oh man, preis dem Herrn. Okay, jetzt lesen wir mal weiter im Johannesevangelium Kapitel 9. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Und jetzt kommt die Übersetzung, mit der ich nicht ganz einverstanden bin. Es heißt, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden, ist er krank geworden, klingt es. Na, wer hat gesündigt oder warum ist er krank? Weder der hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. In anderen Worten, Gott hat ihn krank auf die Welt kommen lassen, damit ich ihn jetzt heilen kann, quasi. Ihr Lieben, komm, das ist doch ein Witz. Ich meine, versteht ihr, ich hau doch meinen Sohn nicht, damit ich ihm dann ein Pflaster aufkleben kann. Ich meine, das stimmt doch, oder? Ich sage doch nicht, Frau, halt mal still, bonk, damit ich sie dann auffangen kann, versteht ihr, und auf die Couch legen kann und anlächeln. Das ist doch ein Witz. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich lese jetzt das mal anders. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, Punkt. Sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden, müssen wir die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Ja, wie klingt das? Gleich ganz anders, oder? Viel stimmiger. Damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden müssen, müssen wir die Werke, also das steht tatsächlich so mit Betonung, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Im Griechischen ist es, was ich jetzt euch vorgelesen habe, ist es absolut, absolut legitim. Ich konstruiere hier nichts zusammen. Okay, der griechische Satzbau, ich weiß, wie der aufgebaut ist und was das bedeutet. Das sind die wichtigen Worte vorne. Na, zum Beispiel würden die Griechen sagen, wenn sie betonen wollen, dass sie mit dem Auto in die Stadt gefahren sind. Mit dem Auto in die Stadt gefahren bin ich. Das ist gestuft nach der Bedeutung, die sie den verschiedenen Bausteinen dieses Satzes beimessen. Wenn sie sagen wollen, ich und nicht meine Mama oder meine Frau sind in die Stadt gefahren, würden sie sagen, ich mit dem Auto in die Stadt gefahren bin. Versteht ihr, was ich meine? Und hier steht also, ne, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden, uns geziemt die Werke dessen zu wirken, der mich getan hat. Jesus sagt, uns geziemt, das steht so im Urtext, uns geziemt, die Werke dessen zu tun, der mich gesandt hat. In anderen Worten, hey, meine Jungs hier, meine Jüngers, hört mal, wir spekulieren jetzt nicht, sondern uns geziemt, solange es Tag ist, die Werke dessen zu tun, der mich gesandt hat. Also vergiss, warum der krank ist, sondern schauen wir doch mal, dass wir dem Heilung geben. Die Betonung liegt hier nicht auf der Analyse, warum er krank ist, sondern darauf, Heilung. Jesus spekuliert hier nicht, überhaupt nicht. Er spekuliert nicht, sondern er sagt, uns geziemt. mit der Vollmacht und der Kraft, die wir jetzt transportieren. War ja auch für Jesus nicht immer so. Jesus war ja mal 30 Jahre lang ein Handwerker, bis er dann gesalbt wurde mit dem Messiasdienst und richtig hervortrat als der Sohn Gottes. Vorher hat Jesus keine Wunder getan. Das Wort Gottes sagt ausdrücklich, vor Kana, Wasser in Wein, hat Jesus keine Wunder getan. Und Jesus hat viel Leid und Elend gesehen. Wenn du in die dritte Welt gehst, ob das jetzt Asien oder Afrika ist, du siehst viel mehr Leid. Mein Ernstes, als ich zum ersten Mal in Bombay war, es war während der Regenzeit, da hat es noch gestunken wie verrückt. Du siehst so viel Leid und Elend, nur beim Durchfahren der Stadt, vom Flughafen hinein in die Stadt, wo immer du hinfährst. Du kommst an so vielen Elendsgebieten vorbei. Du siehst alte Frauen, die auf Schuttbergen rumgoggern. Du siehst tote Kühe, in denen Raben die Augen rauspicken. Du siehst tote Hunde am Wegesrand, die aufblasen. Versteht ihr, die der Tod aufbläst? Ich sag euch, mir hing ständig der Magen hier oben. Man gewöhnt sich nach einiger Zeit dran. Und die nächsten Male da habe ich das dann ziemlich locker weggesteckt. Da habe ich schon fast gedacht, das ist ja richtig komisch. Ich kann mich an einen riesen Schuttberg erinnern und obendrauf war eine Polizeistation. Davor war eine Bank, da saß ein Polizist davor. Ich habe gedacht, dieses Bild, das, wenn ich jetzt ein Foto hätte und das Bild machen könnte, das wäre wahrscheinlich wirklich prämierbar. Ihr wisst, was ich meine. Und im ländlichen Indien ist es ein wenig anders. Da ist es nicht so schlimm wie in den großen Städten. Aber in den großen Städten, da kannst du teilweise nicht mehr schnaufen. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Du brauchst einen guten Magen, preis dem Herrn. Und Halleluja. Ich hatte bis auf einmal in Indien, ganz am Anfang, am ersten Mal, 1997, seitdem hatte ich nie mehr Schwierigkeiten mit Durchfall oder solchen Dingen in der dritten Welt. Preis dem Herrn. Der Herr ist gut. Amen. Wo war ich jetzt? Ich war hier. Johannes Evangelium Kapitel 9. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Der Tag ist der Tag des Glaubens, der Tag ist der Tag der Zuversicht, der Tag des Heils, wo du weißt, ey, wir haben die Vollmacht, wir haben die Autorität, wir haben die Kraft. Und ich sage euch, auch unter den Christen ist es nicht so, dass jeder die Vollmacht hat, einem Blindgeborenen Heilung zu bringen. Da brauchst du ein besonderes Verhältnis zum Herrn, da brauchst du ich will nicht mal sagen, dass du unbedingt eine Gabe brauchst. Natürlich gibt dir die Herr die. Aber du brauchst einen bestimmten Zugang zu Gott. Und den haben die wenigsten Menschen auf der Welt. Ist halt einfach so. Da können wir jetzt noch viel drüber sagen. Wir haben schon Vollmacht, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber Blindgeborenen sofort immer gleich Heilung zu bringen, ist ein wenig schwierig. Wir halten auf jeden Fall mal Folgendes fest. Jesus hält sich nicht mit Spekulationen auf, sondern er spuckt auf den Boden, eine neue Heilungsmethode. Er spuckt auf den Boden, macht einen Teig, schmiert dem jungen Mann das aufs Gesicht, auf die Augen und dann schickt er ihn zum Teich Siloam. Und der junge Mann geht tatsächlich. Der hört von Heilung, merkt vielleicht auch irgendwie die Atmosphäre des Glaubens und des Geistes um diese Menschen herum, die ihn umgeben, die Jünger und Jesus. Und irgendwie erfasst ihn das innerlich. Und er tut, was die ihm sagen. Und er geht runter zum Teich Siloam und er wäscht sich und er kommt sehend. Und dann passiert noch einige Dinge, er wird aus der Synagoge hinausgeworfen, dann trifft ihn Jesus und dann bekehrt er sich zu Jesus und sagt, du bist der Christus und ich bekenne dich als solchen. Ein guter Mann hat Heilung empfangen. Und wisst ihr, was es dann heißt in seiner Stadt? Die Nachbarn nun, Vers 8, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, die sprachen, ist dieser nicht, der da saß und bettelte? Die sind seine Nachbarn. Ist der nicht der, der gebettelt hat? Schau, die haben nicht mal sicher gewusst, dass es der ist, der gebettelt hat. Versteht ihr, die haben den praktisch gar nicht beachtet groß. Da können wir das sehen. Die haben gedacht seinerzeit, die Juden, Krankheit, Sünde gehen Hand in Hand. Und je schlimmer die Krankheit ist, desto weniger beachten wir dich. Und entsprechend haben sie dann solche Situationen gehabt, dass sie nicht einmal gewusst haben, wie der Mann heißt und wie der richtig aussieht, der da jeden Tag in ihrer Nachbarschaft herumsaß. Gut, also wir halten mal fest, Jesus spekuliert hier nicht darum, warum der krank ist, sondern er bringt einfach Heilung. Jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte, Kapitel 10. Muss ein wenig draufdrücken hier. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Wir bleiben bei 9, Vers 36. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Wir wissen von der Frau jetzt, dass sie eine Jüngerin war und dass sie Tabitha hieß. Die übersetzt heißt Dorcas. Tabitha ist offensichtlich aramäisch bzw. hebräisch und Dorcas ist griechisch, heißt Gazelle. War also eine anmutige Frau. Und die war reich an guten Werken. Sag mal reich. Nicht unbedingt an Geld, sondern an guten Werken und Almosen. Also jetzt wissen wir, wie sie heißt. Jetzt wissen wir, dass sie eine Jüngerin war. Und wir wissen, dass sie reich war an guten Werken und Almosen. Die hat gute Taten getan und Geld gegeben. Hat sie gemacht. Man kannte sie für diese Dinge. Manche kennt man für ihren Geiz und ihre Kleinlichkeit. Manche kennt man für ihre scharfe Zunge. Die hier, diese junge Frau, die haben wir gekannt für ihren Reichtum an guten Werken und für ihre Almosen. Wie kennt man dich? Ich lese hier mal weiter. Vers 37. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Eine Jüngerin, reich an guten Werken, also eine richtig gute Mitarbeiterin in der Gemeinde, privat engagiert in guten Werken, gibt Almosen, jedes Mal, wenn ein Opfer eingesammelt wird, gibt sie was. Und jetzt wird sie krank und stirbt. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Also wir lesen hier von keiner Sünde. Wir lesen von keiner Sünde, wir lesen von nichts. Wahrscheinlich hat diese Frau ein orientalisches Fieber sich eingefangen und ist dann ganz schnell verglüht. Und ist gestorben, das gab es oft damals. Erinnert euch an die Schwiegermutter von Petrus. Das war die erste Frau, die Jesus geheilt hat. In Kapernaum, nein, nicht die erste, aber eine von den ersten, die Jesus geheilt hat in Kapernaum, in Markus Kapitel 1. Die Schwiegermutter von Petrus, der erste Papst, war verheiratet. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und kam. Und er geht rein in das Obergemach. Und da sind schon die ganzen alten Weiblein, die Witwen und so weiter. Und die weinen, versteht ihr? Und zeigen ihm die Unter- und Oberkleider. Schau, siehst du dieses Gewand? Das hat die Dorkas gemacht für mich. Und siehst du, und dann schlagen sie ganz züchtig den Saum auf. Siehst du das Unterkleid? Das hat sie auch gemacht für mich. Ich habe mir sonst nichts leisten können. Und so reden sie also gut von dieser Frau. Wir können nicht sagen, dass sie irgendwie sündhaft gewesen wäre. Es wird uns nichts davon gesagt, nichts. Petrus aber trieb sie alle hinaus. Es wurde ihm also offensichtlich zu emotional, zu arg, zu heftig. Er hat gemerkt, naja, allzu viel Glaube ist jetzt nicht unbedingt da bei denen. Und Jesus hat die Leute auch immer, die Jammerer, auch immer rausgetrieben. Petrus trieb sie hinaus, kniete nieder und betete. Schau, auch Petrus musste niederknien und beten. Auch Petrus hat nicht einfach so, versteht er, die Hand schwingen können wie Gandalf und kam ein Blitz aus seiner Hand. Ist einfach nicht passiert. So kniet er nieder und betet. Wir haben keine Ahnung, wie lang. Aber irgendwann ist er durch und er hat ein Signal Gottes in seinem Herzen. Er hat ein Wort vom Herrn empfangen. Und dann steht er auf, wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlägt die Augen auf, schaut Petrus an, setzt sich auf, er gibt ihr die Hand und richtet sie auf. Und dann ruft er die Heiligen, also das sind die Christen heißen in der Bibel Heilige, und die Witwen und stellte sie lebend vor. Dann sind sie natürlich fassungslos und ganz begeistert. Und es wurde bekannt durch die ganze Gegend und viele haben sich deswegen bekehrt. Wir halten mal fest. Hier ist eine Frau, die hundertprozentig keine Sünde an sich hatte. Es war nicht Sünde der Grund, weshalb sie krank wurde und starb. Weshalb ist sie dann krank geworden und gestorben? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber eins, dass es nicht der Wille Gottes war. Denn Gott hat sie von den Toten wieder auferweckt. Offensichtlich gibt es da jemanden, der gewaltigen Störfunk funken kann. Und dann passieren solche Dinge. Und es ist dann demütigend für uns Christen. Wenn gute Christen an irgendeiner Krankheit sterben, ist es demütigend für uns, weil das uns zeigt, irgendwie sind wir nicht durchgedrungen wie Petrus seiner Zeit. Seid ihr noch da? Stimmt's oder stimmt's? Und dann denken wir uns, oh Herr, das ist so peinlich. Wir predigen einen großen Gott und dann stellen wir fest, wir haben es nicht. Oder wir haben es in einem Maß. Ich will nicht sagen, dass wir es nicht haben. Ich kriege immer wieder gute Zeugnisse rein. Wisst ihr, von Leuten, deren Schmerzen weg sind und so weiter. Neulich habe ich für jemanden gebetet im Geklapper des Bistros hinten. Seit langer Zeit Schienbeinschmerzen, Beinschmerzen und dann waren die weg. Eine ganze Woche war nichts mehr und es war alles prima und ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich nehme mal an, immer noch gut, ja? Hä? 3 Wochen ist es jetzt her und ist immer noch gut. Und wie lange hattest du es vorher? 1,5 Jahre. Ich würde mal sagen, da hat Gott eingegriffen. Wenn du anderthalb Jahre lang was rumschleppst und dann beten wir im Bistro bei Geschirrgeklapper und Christengeplapper. Das ist ja nicht unbedingt, jetzt versteht er, der heiligste Ort. Jetzt. Natürlich ist das ein heiliger Ort, aber es ist jetzt kein Gottesdienstort mit Orgelmusik im Hintergrund, versteht er? Wo man quasi schon von selber abhebt, wo man sagen muss, Frau, pack mir am Knöchel, die hebt uns ab. Ja, zieh mir wieder runter. Ihr wisst, was ich meine. Nach anderthalb Jahren kommt Befreiung zu dir im Bistropreis. Das ist der Herr. Und dann zeigt uns, dass diese ganze Krankheit nicht der Wille Gottes war. Wir müssen dann durchdringen. Und wie ich sage schon, wir haben ein Maß an Vollmacht. Wir hatten ja hier schon, wir haben hier Leuten schon die Krücken weggenommen. Das haben wir sogar auf Video. Dagmar hat es seinerzeit gefilmt. Ich habe mir gedacht, ach, schön, dass er das gefilmt hat, habe ich mir gedacht. Seinerzeit. Naja, aber Tode auferwecken, ihr Lieben. Lasst uns mal rübergehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 10. Wir sind immer noch in der Gegend. Mittlerweile ist Paulus in Caesarea. Und er predigt das Evangelium. Und schaut mal, was er predigt. Vers 38. Jesus, sagt Petrus hier, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte. Sag mal alle. Alle heilte. Also Gott hat ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt und Jesus ist umhergegangen und hat alle geheilt. Ich würde mal behaupten, dass Heilung dann Gottes Wille sein muss. Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Ah, jetzt sehen wir was. Die Kranken sind vom Teufel überwältigt worden. Und Jesus ist gekommen, um da einzugreifen. Der Teufel überwältigt Menschen und sie werden krank. Jetzt nähern wir uns wieder unserem Gedanken Krankheit und Sünde. Das hat ja schon was miteinander zu tun, Krankheit und Sünde. Wie hat der Teufel unsere ersten Eltern überlistet? Er kam nicht mit militärischer Brachialgewalt. Er ist nicht mit einem Leopard 2 angefahren, mit einer Rheinmetallkanone vorne dran. Immer näher auf Petrus, auf Adam zugefahren. Ja, bis das Kanonenrohr direkt auf seine Nase gezielt hat. Dann ging nicht die Luke auf und der Teufel hat nicht rausgeschaut, mit rotem Gesicht und schwarzen Hörnern. Iss von dem Baum, sonst setzt's was. Hat er nicht gemacht. Er hat die vielmehr dazu gebracht, freiwillig zu essen. Er hat sie bequatscht und bequatscht und bequatscht und bequatscht, so wie der junge Mann das junge Mädchen bequatscht. Und dann haben sie von der verbotenen Frucht gegessen. Und dann hat er sie gehabt. Schau, die Sünde hat eine Eigendynamik. Es ist nicht so, dass der Teufel tatsächlich krankmachende Kräfte hat. Denke ich nicht einmal. Ich denke, dass da die Sünde selber das ist, was die Krankheit freisetzt. Was diese zerstörerische Kraft freisetzt. Der Teufel, der ist schon wieder auf Hawaii Urlaub machen, während die Sünde sich hier immer noch freisetzt. Er pflanzt das Saatkorn. Die Sünde geht auf und der Tod blüht dann ganz von selber. Seid ihr noch da? Ich denke, der Teufel ist hoffnungslos überschätzt. Der kann nicht, wie er will. Er muss dich bequatschen, bis du in Sünde fällst und dann übernimmt die Sünde. So, die Sünde ist die Mutter des Todes und der Teufel der Vater. Also wir halten auf jeden Fall trotzdem nochmal fest. Wir wissen nicht, warum manche guten Menschen krank werden und sterben. Sorry, diese Antwort habe ich nicht. Ich kann da an Hiob denken. Ja, Hiob war auch ein guter, sündloser Mann und hat alles Mögliche erlebt und durchlitten. Und der Grund war, dass Gott und der Teufel da was laufen hatten. Teufel kam und hat Gott versucht, hat gesagt, der dient dir ja nur der Hiob, weil du immer gut zu ihm bist, du ihn zu einem populären, reichen, gesunden, guten, erfolgreichen Menschen gemacht hast. Nimm ihm das mal alles weg und er flucht dir ins Angesicht. Und Gott hat gesagt, okay, probieren wir es aus. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas lese, dann geht mir ja ein kalter Schauer den Rücken runter. Und Hiob hat alles verloren, aber er hat Gott nicht verleugnet. Was hat er gesagt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sag mal mit mir, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So musst du bleiben, wenn du 3 Tage nichts zu trinken gehabt hast. So musst du die Welt sehen, wenn dich alle umzingeln. Wenn du alles verloren hast, musst du immer noch sagen, hey, das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Der Teufel hat sogar durch seine Frau gesprochen, durch die Frau Hiobs. Fluch Gott und stirb, du armer, alter, kranker Mann. Dann bin ich Witwe und kann einen neuen heiraten, aber ich bin nämlich noch knackig und frisch. Wie eine der Närrinnen redest du, hat Hiob gesagt, und er hat Gott nicht verflucht. Und was ist passiert? Nach einiger Zeit hat Gott sein Geschick gewandelt und er hat doppelt so viel bekommen, wie er vorher verloren hat. Und er hat, ich weiß nicht, ob von der Frau oder von einer anderen, ich wage mir da kein Urteil anzumaßen hier, okay? Er hat auf jeden Fall viele, viele super, ultra hübsche Modeltöchter bekommen und richtig mannhafte Männer, die weise waren und gut. So hat Gott ihn seiner Zeit belohnt. Müssen wir unbedingt auch mal festgestellt haben. Wir halten auf jeden Fall nochmal fest, Gottes Wille ist Heilung. Und wenn Jesus hier sagt, wenn Petrus hier sagt, Jesus kam, um Menschen, der umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel bewältigt waren. Du, Adam und Eva haben doch willig gesündigt. Die haben doch genau gewusst, was sie gemacht haben. Adam vor allem. Und trotzdem hat Gott sie nicht sofort einen Kopf kürzer gemacht, sondern er hat sofort ihnen Erlösung verheißen. Der Erlöser wird kommen, hat er zu ihnen gesagt. Und er hat sogar ein provisorisches Erlösungswerk ins Laufen gebracht. Nämlich hat er sofort Tiere geschlachtet, hat ihre körperliche Blöße, ihre Nacktheit mit Fell bedeckt und ihre Sünden hat er mit Blut bedeckt. Und das hat er jahrelang immer und immer wieder gemacht. Die Israeliten haben morgens um sechs und abends um sechs ein Schaf geschlachtet als Opfer für die Sünden des Volkes. Und dann kam das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt weggenommen hat, und das war Jesus. Obwohl die Menschheit willig gesündigt hat, hat Gott trotzdem in seiner großen Gnade diese willigen Sünder mit einem Erlösungswerk beglückt. Gott ist nicht der, der die Erlösung vorenthält, sondern er ist der, der heilt. Er ist der, der zu denen kommt, die vom Teufel überwältigt sind und Heilung brauchen. Du musst dich halt in diesen schwierigen Situationen, wenn es wirklich nicht mehr vorwärts oder zurückgeht, musst du dich halt auf den Herrn werfen und mit ihm reden. Versteht ihr, da hilft da nichts mehr anderes. Ich denke, ich schließe heute Morgen, ihr Lieben. Ihr habt noch tonnenweise gutes Material. Aber was das Sitzfleisch nicht aushält, das hält der Geist auch nicht aus, ja? Und ich will ja nicht irgendwie dann zum Schluss so durch euch hindurch predigen. Wir machen einfach nächste Woche weiter. Ist das in Ordnung? Gut, dann lesen wir noch eine Schriftstelle. Im Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 5. Und ich lese mal ab Vers 13. Wir werden nächste Woche näher darauf eingehen. Leidet jemand unter euch, er bete. Und beten ist nicht nur ständig sich beklagen. Ja, auch Jesus hat dreimal dasselbe gebetet in Gethsemane. Vater, tu diesen Kelch weg von mir, aber nicht dein Wille, mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber er hat so lange gebetet, bis Gott ihm eine Antwort gegeben hat. Bis irgendwie ein Signal da war, und das musst du auch tun. Beten um des Betens willen hilft nicht, du musst durchdringen im Gebet. Du musst eine Antwort bekommen. Und es kann zeitaufwendig sein manchmal. Es geht manchmal nicht von heute auf morgen. Aber wenn das Leidensdruck groß genug ist, dann hast du auch genug Lust zu beten. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Das sind Dank- und Loblieder. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm mit beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das Wort für retten ist auch das Wort für heilen, für umfassend wiederherstellen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Hier sehen wir wieder, für Jakobus ist es kein fremder Gedanke, Sünde und Krankheit zusammenzurechnen. Aber er spricht auch von Vergebung und er spricht von Heilung. Das ist nämlich der Plan Gottes für dich. Bekennt nun einander die Vergehungen und gebetet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet, wenn es ernstlich ist. Mal bis hierher. Diese Schriftstelle, mit der entlasse ich euch heute Morgen, und die analysieren wir nächste Woche noch genauer. Da steckt nämlich so viel drin. Können wir ein ganzes Seminar drüber halten. Machen wir nicht, aber wir werden das noch genauer anschauen. Und wenn du zur Kränklichkeit neigst, wenn du zur Energielosigkeit tendierst, wenn du ständig mit irgendwelchen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen hast, komm nächste Woche wieder, du musst es hören. Es baut alles aufeinander auf, damit dein Glaube zum Schluss groß und stark ist und du gesund wirst und durchdringst zu der Fitness, die der Herr für dich hat. Preis den Herrn. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen.